Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swappy. Wenn ihr in letzter Zeit euren Kopf mal wieder zu oft auf den Tisch gehauen habt und das iPhone dazwischen lag, dann ist vielleicht Zeit für ein neues iPhone. Und warum da nicht eine ökologisch verträgliche Alternative mit Swappy?
Ja, stell euch mal vor, ihr seid 15, ihr seid Influencer, ihr habt euch gerade neue Crips in die Zähne machen lassen oder wie nennt man das nochmal, rein? Grills, genau. Und ihr wollt einfach mal so richtig beeindrucken, aber ihr habt nur ein iPhone 11 und ihr werdet auf dem Schulhof eurer Besserverdienerschule die ganze Zeit gehänselt. Und dann müssen eure Eltern kommen und sagen, ey, wie können wir das lösen? Wie können wir dieses große Problem in deinem harten Leben lösen, Alessia? Und dann gehst du hin und holst bei Swappy ein neues iPhone. Und jetzt kommt der Oberhammer. Es ist auch noch ökologisch verträglich. Du kannst angeben auf dem Schulhof mit deinem super coolen iPhone 12, 512 GB, Gegenwert 38.000 Millionen Euro und alle sind beeindruckt und begeistert. Und die Umwelt wird auch geschützt. Die Wale danken dir, die Pandas danken dir, die Koalas danken dir, selbst die Feldmäuse danken dir. Danke, danke, Swappy.
Und bei Swappy bekommt ihr jetzt auch 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht. Und unter swappy.com/amarsch gibt's auch noch einen kleinen Gutschein und der Versand ist mittlerweile auch noch gratis. Vielen Dank, Swappy, die heutige Folge sponsern.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Das ist der Ort.
Das ist der berühmte Ort.
Mönche, versammelt euch. Nun, Schwester Regina, sind wir an diesem Ort, der uns helfen wird, den Sündenpool aus dir herauszuziehen. Wir vollziehen den Akt, wie wir ihn kennen. Obernonne, Sie wissen Bescheid. Wir beginnen jetzt mit der Austreibung. Lasset uns anfangen. Mach es richtig fest, Obernonne. Sie darf sich nicht mehr rühren können. Mach richtig fest, Obernonne. So, dass die Sünde keine Chance hat, in ihr zu bleiben. Obernonne, richtig festgebunden?
Ja.
Da wollen wir mal schauen, ob sie uns zu beten hat. Schaut, Brüder. So sieht eine Sünde aus. So sieht sie aus. Und jetzt, Brüder, holt sie raus, die Sündenaustreiber. Und jetzt sie erstmal richtig hoch, damit wir der Schwester Regina zeigen können, was Sünde heißt. Meinen Sündenaustreiber wird sie zuerst zu spüren bekommen. Und ihr, oh, Brüder, ihr helft mir.
Oh Gott. Oh, Reini.
Nicht und nur Schein. Du fragst dich, wo ich das immer herhole.
Ja, in Gott, das muss man ja sagen, du bist Pornobeauftragter. Du bist Pornobeauftragter dieses Podcasts. Ja, ich bin Gesicht, ich bin werberelevant, ich bin der uns hier die Werbeverträge ranzieht, ja, mit meinem Fame. So ist es halt. Ja. Aber du bist der, der diese Scheiße ausgräbt. Und das war jetzt, am Anfang wollte ich erst sagen, man versteht nichts, aber da war ich dann, als ich da gehört habe, wie dieser Ossi sich einen hart absechselt beim Bumsen, da war ich ganz froh, dass ich nicht so viel verstanden habe.
Wer hätte gedacht, dass ich Gott schon mit 14 diese Karriere vorbereite?
Das ja. Obernonne.
Ist das so geil, ne? Obernonne.
Das, also, da merkt man, da ist jemand, der ganz, ganz tief im katholischen Glauben verankert ist, weil ich glaube sowas wie, es gibt die Oberin, ja, ne, die ja, Oberin, genau.
aber die Obernonne,
das, also ist ja auch nicht, es gibt ja auch nicht den Megapapst, ja, oder ich weiß nicht, den Superpriester.
Obernonne ist die nächste Stufe. Das ist wie so ein Digimon. Das ist, ne, das ist so, wenn so eine Nonne sich einmal weiterentwickelt, ne, und aus diesem Ding, ne, also dann wird die irgendwann Obernonne. Dann wächst so ein Rosenkranz an der Hüfte und dann...
Wenn du eine Nonne nach 12 Uhr mit einer Oblate fütterst oder wenn sie in Berührung mit Weihwasser kommt, allerdings nur nach 12 Uhr, dann mutiert die Nonne zur Obernonne.
Ja.
Und dann gibt's richtig große Probleme. Du weißt, worauf ich anspiele. Du hast die Filme auch gesehen. Wir sind gerade in der Weihnachtszeit. Eigentlich müssen wir Gremlins, nicht die Gremlins.
Gremlins, ja. Ja.
Gremlins heißt sie, die Gremlins, ja. 1984, wer hat das nochmal? Joe Dante hat es, glaube ich, gedreht.
Keine Ahnung, interessiert auch keine Sau.
Reini, bitte, hallo. Du bist selber so, wie so ein kleiner Mogwai. Wenn man dich, wenn du noch behaarter wärst, dann würdest du aussehen wie heißt der denn nochmal, der kleine, der Mogwai, der Gizmo? Kleine Gizmo, genau. Ich habe die Filme damals, mein Vater hat mir die eingelegt, weil er, glaube ich, nur das Marketing gesehen hatte mit dem süßen Gizmo. Und da habe ich mir die so mit 5 gegeben, den ersten Gremlins. Und die ersten 20 Minuten geht der problemlos, aber danach ist dann, da geht dann nicht mehr so gut.
Ja, das hat er gemeinsam mit dem Film, den wir gerade am Anfang gehört haben. Die ersten 20 Minuten gehen problemlos. Das war übrigens, möchtest du wissen, wie der Film heißt? Von dem wir Ausschnitte gerade gehört haben? Möchtest du einen Tipp abgeben?
Die Obernonne kriegt es, weiß ich nicht, mit ans Andreaskreuz oder so. Nein.
Es spielt, glaube ich, auch Conny Dax mit. Müsste ich nochmal nachgucken.
Nein. Ist es das katholische Mädchenpastoriat?
Nein, es ist Schweinepriester 1. Oder könnte auch 2 sein. Ich glaube, es ist Schweinepriester 2, die Beichte. Das ist hart, ne? Also ein Nonnenfetisch, also.
Also, ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch keine Nonne gesehen, bei der ich auch nur annähernd gedacht habe, da könnte man nochmal das
Rücken. Würde ich aber gerne mal kurz, ne?
Reini. Nein, aber ich meine, das sind nun mal Frauen, also wir können hier auch nicht über Heilige sprechen, das sind Frauen, die haben sich dem Glauben verschrieben. Wie nennt man sie auch? Ich glaube, also im Katholizismus Rubbelschwestern. Ja, nee, also ich finde, nein,
wir sind
also
alle
ich bin
mit
ganz ehrlich,
Jesus verheiratet. Jetzt kriegen wir wieder Ärger, weil wir uns über eine Religion lustig machen. Wir könnten uns über alle anderen auch noch lustig machen, aber wir haben nicht so viel Zeit.
Außer dem Islam, den finde ich sehr gut. Ich habe mich letzte Woche bei Bratwurst und Baklava mit dem Abu-Chaka-Clan angelegt und jetzt ist es aber gut. Ich war Islam, richtig gut, Clan-Strukturen richtig gut, finde ich alles richtig top. Dagegen Nonnen, nein, Reini, ich finde ja, man darf ja nicht vergessen, woher das ursprünglich kommt, ne? Das ganze Nonnen- und Klostertum und so. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber woher kommt das eigentlich? Das ist im Mittelalter.
Das kommt daher, dass damals die, also unter politischen Abwägungen, Töchter von Fürsten und so weiter ins Kloster gesteckt wurden, wenn die nicht irgendwie verheiratet wurden und so. Das waren ja zum Großteil, also jetzt nicht nur so fromme Leute und so weiter, sondern das hatte auch gerade im Mittelalter was Machtpolitisches. Ne? Also,
ja, aber das war jetzt nicht der eigentliche Grund. Also das erste Kloster wurde nicht gegründet, weil, weiß ich nicht, König Siegfried gesagt hat,
nein,
hör mal, die alte fette Punz, die ich da gezeugt habe, die kriege ich eh nicht vermakelt.
Nein, das nicht, aber das waren halt damals so die Gelehrtenstuben. Ne? Also man muss sich auch vorstellen, dass so im Mittelalter eigentlich niemand großartig lesen, schreiben oder sonst was konnte, sondern das waren halt die Gelehrten in den Klostern, die hier, ne, Name der Rose und so, Sean Connery. Du verstehst.
Ja, aber so war es ja wirklich, ne? Es war wirklich das Zuhause der Schriftkundigen und der Bildung. Das war ein Kloster früher,
ja,
ne? Und
genau.
Vielleicht sind sie, also heute sind sie, also heute können auch die Leute übers Kloster hinaus vielleicht lesen. Und man muss auch nicht mehr sich vom Abt irgendwie Rosmarin in den Schritt tun lassen, wenn man eine schlimme Chlamydien hat oder so. Aber es ist schon antiquiert, ne? Also der Gedanke, ins Kloster zu gehen.
Ah, antiquiert würde ich nicht
Paddy
sagen.
Paddy Kelly ist ins Kloster gegangen. Ne?
Ja,
Patrick Kelly, in dem meine Frau ja mal verliebt war. Sie hatten eine Beziehung. Also er hat ihr, als sie 14 war, aus dem Bus aus zugewinkt.
Ah,
und das bezeichnet sie als eine Beziehung, die ungefähr ebenerdig ist mit dem, was wir miteinander haben.
Meine Mutter sagt immer, sie hätte sie meinen Vater nicht kennengelernt, wäre sie ins Kloster gegangen. Tatsächlich. Ja.
Wie, also ernsthaft, der Katholizismus hätte fast dich verhindert.
Nee, aber dann hat meine Mutter halt meinen Vater kennengelernt und hat eine sehr katholische Beziehung mit 5 Kindern geführt.
Also meinst du, deine Eltern haben nicht verhütet oder die waren einfach so, haben gesagt, was kommt, das kommt? Oder?
Ja, die haben, glaube ich, was kommt, das kommt. So, ne, ist halt so Gott gewollt. Also meine Eltern waren ja wirklich, also mein Vater auch gläubig und so, aber nicht so gläubig, glaube ich, im Nachhinein betrachtet. Aber meine Mutter war, habe ich ja schon häufiger erzählt, sehr, sehr gläubig. Also das hat ja auch dazu geführt, dass ich so den ganzen Kirchenkram mitgemacht habe, ne, von Messdiener sein über Kommunion, Firmung und was ist schlimmer, als zum Kommunionunterricht zu gehen? Kennst du noch Kommunion? Ah nee, warte mal, du bist so gar nicht.
Ja, Reini, ich bin da komplett raus. Weiß, erzähl uns bitte von deinen Erfahrungen, wie es war, befummelt zu werden.
Ist, vorm Kommunionunterricht, nein, da wurde man nicht befummelt. Vor der Kommunion hat man Kommunionunterricht. Das heißt, da geht man einmal die Woche in ein Haus oder in einen Raum, der irgendwie von der Kirche bereitgestellt wird und wird dort bibelmäßig unterrichtet. Ne? So Katechismus nennt man das, glaube ich, auch. Und da ist dann meist eine ältere Dame oder irgendwie ein Katecheten, also die Katecheten heißen die, genau, die einen dann unterrichtet und über Jesus Sachen erzählt und du so Geschichten vorgelesen bekommst und dann so mit Tüchern so Bilder legst und sowas. Ja, das macht man da beim Vorbereitung auf die Kommunion.
Aber du warst auch Messdiener?
Ich war auch Messdiener und jetzt kommt das Schlimme. Kommunionunterricht ist schon schlimm. Was ist schlimmer als Kommunionunterricht? Ich kopiere mal.
Ich weiß nicht, an Nahverkehr im Bach.
Nein. Ich kopiere dabei mal einen deiner Witze. Stell dir vor, deine Mutter bringt dich zum Kommunionunterricht und geht nicht nur mit, sondern bleibt auch da, weil sie die Lehrerin ist.
Oh mein, nein, nein, oh nein.
Ja doch.
Ernsthaft jetzt?
Ja. Also meine
Deine Mutter war die Lehrerin im Kommunionsunterricht? Ja. Sekunde, aber also wirklich, Reini, du merkst ja, wie weit ich da raus bin. Ne? Also ich glaube, weiter weg vom Glauben ist noch nie ein Mensch aufgewachsen als ich. Also wirklich, mein Vater
Charles Manson?
mein Vater hat, glaube ich, sich über mich gebeugt nach meiner Geburt, hat gesagt, hallo, du bist mein Sohn, Gott ist eine Erfindung, glaub da nicht dran. Ja. Also ich glaube, mehr ist nicht passiert bei mir zu Hause. Meine Eltern konnten da wirklich gar nichts mit anfangen, ich auch nicht. Und das hat sich ja bis heute nicht geändert. Und erklär mir bitte, macht das nicht ein Priester, den Kommunionsunterricht?
Nein,
jetzt
nein,
bin ich
nein,
völlig
nein.
raus.
Nee, den Kommunionunterricht, den machen Katecheten, also interessierte Laien, kann man, wenn man das so nennen möchte. Aber vielleicht tue ich jetzt Menschen auch wieder Unrecht. Religion ist ja immer so ein schwieriges Thema, das nehmen die Menschen immer alle direkt persönlich.
Ist das so, wie wenn Eltern in der Schulbibliothek mitarbeiten?
Ja,
also wir
ja,
hatten
genau.
immer so eine engagierte
ja, genau
Mutter in der Schulbibliothek und der Sohn hat sich fürchterlich, fürchterlich geschämt dafür.
Ja, meine Mutter war auch immer in der Schule und hat dort für den Weihnachtsmarkt gebastelt einmal die Woche.
Boah, Reini, deine Kindheit war ja einfach noch viel härter, als wir alle hier gedacht haben. Weißt du, alle
Kindheit
immer Lehrerkind. Ja, das ist ja fürchterlich. Der einzige Grund, warum du nichts. Katecheten klingt ehrlich gesagt wie eine intime Erkrankung, Reinhard. Ich wusste überhaupt nicht, was das sein soll.
Ja, das, warte mal, Katechet. Religionslehrer, besonders für kirchliche Christenlehrer außerhalb der Schule. Das nennt man Katecheten.
Katecheten, okay. Und genau. Dann, also, du bist mit deiner Mutti zu diesem Unterricht gefahren. Ich möchte einfach nur noch schweigen und dein Leiden genießen. Erzähl.
Ja, ich kann da gar nicht mehr so viel von erzählen, weil das meiste hat mein Unterbewusstsein verdrängt. Also ich weiß noch, dass man einmal die Woche dahin gegangen ist und irgendwie so das ist ja so ein bisschen so ein in der katholischen Kirche so ein Initiationsritus, ne, wenn du zur Kommunion gehst. Da sind ja auch alle dann schön fein angezogen, so mit hier Anzug und so und die Mädels alle in so einem weißen Kleidchen, was ein bisschen aussieht wie so ein Brautkleid. Alle haben so eine Kerze in der Hand, die Kommunionkerze und danach gibt's Geschenke. Und das ist der Hauptgrund, warum das die meisten Jungs und Mädels machen. Gibt Geschenke.
Ja, aber was ist denn, was wird denn jetzt genau getan?
Wobei getan?
Also Reini, ich war bei einer Trauerfeier.
Warte mal kurz, du warst doch schon mal in einem katholischen Messe, ne? Gottesdienst, bestimmt.
Reini, ich war bei einer Hochzeit. Ah. Und bei der Hochzeit gab es einen Priester. Der hatte dann auch links und rechts so zwei Mädels sitzen, die waren vielleicht so 12, 13. Man sah unter ihren, nennt man das Talar? Was das
nee,
Mädel, was
nein,
die,
das ist kein Talar, das
der
ist
Talar,
ein,
der Priester,
ein Messdienergewand.
Ne?
Nee,
ein Messdienergewand. Man sah auf jeden Fall die coolen Nike-Air-Schuhe darunter.
Ja.
Das hat mich total irritiert, also dass man halt sah, wie sie dieses muffige Ding übergeworfen haben, darunter die coolen Nike-Air-Schuhe. Und die haben dann, ich weiß nicht, für 50 Euro oder so, diese Trauerfeier mitgestaltet. Da sind dann mit ihrem Kerzchen rumgelaufen, haben ein bisschen so getan, als würden sich gerade ein zweites Loch in den Arsch langweilen.
Ja, als Messdiener oder Messdienerin bist du beim Gottesdienst halt dabei und hast so Aufgaben wie weiß ich nicht, beim, wenn aus dem Evangelium vorgelesen wird und das halt zum Redner, zum Ambo getragen wird, da so mit so einem Kerzchen daneben herzugehen. Bei der Gabenbereitung bringst du halt das Brot und den Wein zum Altar, zu dem Priester und so weiter. Du bist halt der Laufbursche am Altar. Das ist so.
Ja, das du bist einfach der Hongo, ne?
Also ja, genau. Bei der Kommunion geht es ja darum, dass du quasi in die Gemeinde so ein bisschen aufgenommen wirst. Das halt die, man könnte sagen, dass die vielleicht, der Humana würde ich nicht sagen, aber die weniger schmerzhafte Variante von Pimmel ab, ne? Oder Stück vom Pimmel ab. Und es ist für Mädchen und Jungs. Was denn?
Ja, erzähl weiter. Erklär mir, du bist also, wie lange hat das gedauert, dass du mit deiner Mutter hingefahren bist? Und ehrlich gesagt, das, was die beiden Mädels da bei der Hochzeit durchexerziert haben, das bringe ich meinem Hund in 20 Minuten mit drei Leckerchen bei.
Ja, da geht's ja auch. Also, ne, das ist halt, das ist so ein Ding, dass irgendwie, wenn du in so einer katholischen Gemeinde oder auch evangelischen Gemeinde, wenn du da aufwächst drin, dann stellst du das nicht in Frage. Also zumindest nicht als Kind. Das ist halt normal. Ne, dass du da, weiß ich nicht, dass du zum Beispiel jeden Sonntag in die Kirche gehst. Du hast da keinen Bock drauf, aber das ist normal. Deine Freunde und Bekannte, die auch eventuell irgendwie, die du aus der Gemeinde, aus der Jugendarbeit oder sonst was kennst, sind halt auch alle so drauf. Ne? Und für die ist das auch alles normal. Und irgendwann, wenn du dann so in Richtung Pubertät kommst, fängst du plötzlich an zu fragen so, was soll der Scheiß? Was mache ich hier? Dann deshalb gibt es ja später auch nochmal, wenn du religionsmündig bist quasi, anschließend bei den Katholiken die Firmung, wo du nochmal gefragt wirst, ob du dich denn zu Gott bekennen möchtest, bla 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 bla. Machen auch viele Leute mit, der Grund ist der gleiche wie bei der Kommunion. Kohle.
Ist wirklich Kohle, ne?
Ja, ja,
also
klar. Vielleicht nicht bei allen, da sind vielleicht auch bei Leute bei, die plötzlich ihren inneren Frieden entdecken und das Telefonat von oben bekommen oder so. Keine Ahnung.
Ich liebe das, dass du einfach noch gotteslästerlicher bist als ich. So, weißt du? Einfach, die ihren Frieden entdecken und das Telefonat von oben bekommen.
Nein, ich kann damit ja leben, also ich toleriere
nein,
das
aber
ja.
Aber haben es deine Eltern, die beide urchristlich waren, geschafft, so einen Agnostiker in die Welt zu kacken? Jetzt mal ehrlich, also ich meine, da ist ja wirklich nichts übrig geblieben, gar nichts.
Ganz
nichts.
Einfach, und zwar meine Eltern waren zwar sehr, sehr religiös, aber auch sehr, sehr tolerant. Das heißt, wenn du irgendwann gesagt hast, so, nee, habe ich keinen Bock drauf oder finde ich doof, haben die gesagt, ja, ist okay, ist dein Ding, musst du wissen.
Wie? Ne? Und also, das hast du beim Kommunionsunterricht nicht direkt am ersten Tag gesagt?
Hallo, da bist du in der dritten Klasse. Da bist du in der Grundschule zu der Zeit.
Ich vertue mich da immer. Konfirmation ist früher, ne? Und Kommunion ist das, wo man richtig absahnt. Ne? Da gibt es richtig Asche, oder? Da wird nicht mit Sanifair-Bonds bezahlt, da wird direkt das Paypal-Konto voll gemacht.
Kommunion ist das, was du in der dritten Klasse machst. Das ist das, was du früher machst. Und das ist der Moment, wo du dann ab da mit an der Eucharistie teilnimmst in der katholischen Messe, wo du auch so ein Stück Esspapier, ne? Hier, der Leib Christi.
Eucharistie ist die Nummer, wo man Rotwein und das Blut und den Leib Christi.
Das kommt drauf an, ob du evangelisch oder katholisch bist. Bei Katholiken ist das so, dass die an die Transsubstantiation glauben, dass sich also dass sie wirklich den Leib und das Blut Christi dort trinken. Und bei den Evangelischen ist das so, dass sie nicht an die Transsubstantiation glauben, sondern das Abendmahl feiern, während der Heilige Geist und Jesus quasi anwesend ist. Ja. 13 Jahre Religionsunterricht sind nicht spurlos an mir vorübergegangen.
Also man isst und der Olle sitzt mit am Tisch, willst du sagen. Also
ja, so in
deswegen,
etwa, genau.
Jetzt check ich das, aber meine Oma war doch katholisch. Bei uns hieß es immer, komm ja Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Und dann alle Mann ran. Und dann musste ich aber nochmal aufstehen vom Tisch und sagen, ein Lob an die Hausfrau. Und dann erst
an die Hausfrau. Man muss ja sagen,
meine Oma war
Glück
die Beste, aber die Nummer war wirklich richtig strange. Also weißt du, ich meine, zu Hause bei den Mega-Atheisten und dann zu meinen Großeltern, wo meine Oma wirklich, ich komme ja, Jesus sei unser Gast, jedes Mal aufgesagt hat. Das wird auch bis zum Ende meines Lebens, wenn ich irgendwann sabbernd im Altersheim liege, wahrscheinlich mit so einem Halbständer und nicht mal mehr meinen Satz zusammenkriege, werde ich immer noch, komm ja, Jesus sei unser Gast zusammenkriegen.
Ja, das, Religionen sind ja irgendwie was Witziges, ne? So, es ist irgendwie komisch teilweise, teilweise auch traurig, aber ich finde Religion vollkommen okay und ich denke auch, jeder sollte an das glauben und das tun, was er will, solange das was Persönliches ist und niemand anderen etwas angeht. Also, ne, solange es keine Auswirkungen auf Gesetze hat, solange es keine Auswirkungen darauf hat, solange es nicht die Freiheit eines anderen beschneidet, darf Religion meinetwegen alles. Ne, nur das darf es halt nicht. Also wenn mir irgendjemand erzählt, weiß ich nicht, wir dürfen oder Frauen dürfen keine Kinder abtreiben, weil der liebe Gott das nicht will, dann denke ich nur, fick dich.
Ja, aber der liebe Gott will das ja auch nicht. Der hat das steht auf irgendeiner der Tafeln, die Moses runtergefallen ist. Da steht das drauf. Das ist ihm leider auf dem Brief. Ich meine, mein Gott, trag mal drei Tafeln. Und
hier
die sind runtergerutscht.
10 Gebote. Das ist aus den Simpsons, oder?
Ja, nee, warte mal. Ist das nicht Dings?
Oder war das
nicht
Lebens
hier? Brian? Das Lebens Brian, ja.
Ich weiß
es
nicht.
Hier sind auch 15 Plätsch. 10 Gebote. Ja. Ja, gut. Also ich meine, wir haben ja schon öfters über Glauben und so gesprochen. Das ist, ja, ich toleriere das. Ja, ich akzeptiere das. Jeder soll glauben, was immer er möchte. Nur lasst mich mit diesem Mumpitz in Ruhe. Wirklich, es ist einfach mir sowas von Schnuppe. Ich kann da einfach... Es gibt, aber das habe ich dir auch schon mal erzählt, ein wunderbares Interview mit dem englischen Komiker und Autoren Stephen Fry, der ein großer Denker ist und ein ganz toller Autor, und der wird gefragt, ich weiß aber nicht mehr bei welcher, ich glaube bei Parkinson, das ist so eine englische Talkshow, ein bisschen wie bei uns, Maybrit Illner oder sowas, glauben Sie an Gott? Und er sagt nein, und dann sagen sie, warum? Und für die alle, die das schon mal bei Alteration gehört haben, skippt jetzt die nächste Minute, aber er sagt dann, was für eine Art von Gott soll das denn sein? Ein Gott, der hunderttausende Kinder verhungern lässt, ein Gott, der Menschen mit Parasiten in den Augen aufwachsen lässt, ein Mensch, ein Gott, der, weißt du, und der zählt dann wirklich unfassbare Grausamkeiten auf, auch sehr explizit. Und er sagt, wenn es ein Gott ist, der dort existiert, dann ist es ein Gott, der uns nicht liebt, sondern der uns verachtet und hasst.
Auch darauf hat die katholische Kirche natürlich eine Antwort, und zwar das Buch Hiob.
Ah, Hiob, die Prüfung, ne?
Ja, genau.
Da bin ich das erste Mal bei Mission Impossible 1 mit in Berührung gekommen. Da gibt es nämlich, das funktioniert aber in der deutschen Übersetzung überhaupt nicht, weil ja im Deutschen es nicht Job gesprochen wird, oder sondern Hiob. Und da haben sich dermaßen einen abgebrochen. Erinnerst du dich an Mission Impossible 1? Hast du
ja
gesehen?
Ja, aber ich überlege gerade, wo da Hiob vorkommt.
Ja, haha, mein filmisches Gedächtnis triggert sofort, wenn ich Hiob höre, weil es kommt dort die Szene vor. Ich war damals 13, als der Film im Kino war, 96 oder 12, und habe es natürlich nicht verstanden. Da wird in der Mitte des Films wird gesagt, es geht um einen besonderen Job. Und irgendwann ist Tom Cruise in einer Wohnung, wo er da so Glassplitter vor die Tür legt, und dann findet er die Bibel und darin das Buch Hiob, das im Englischen aber J-I-O-B geschrieben wird.
Ah.
Und dann wird ihm klar, es geht um Job, und also um Hiob und nicht um Job, sondern um dieses Buch, und in dem Buch ist eine Information drin. Das ist meine Erinnerung daran.
Ah.
Und das funktioniert aber in der deutschen Auflösung nicht, weil
stimmt.
Job und Hiob völlig anders gesprochen werden. Ich müsste mir den Film nochmal angucken, um mich dran zu erinnern, wie sie es irgendwie versucht haben zu lösen. Ich glaube, gut geworden ist es nicht. Wobei
das ist ja häufig mit so Wortspiele und so sind ja häufig dann eher schlimm oder schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich bei Mission Impossible letztlich an den ersten Teil, auch natürlich an die bekannte Szene in Langley, wo er sich abseilt.
Ja.
Und genau, das ist gut. Das habe ich letztens bei 1 Live Bratwurst und Baklava erzählt, und das wurde rausgeschnitten, weil es justiziabel ist. Aber hier kann ich ja mal die Sachen erzählen.
Hier darfst du erzählen, was du willst. Immer her damit.
Ja. Ich hatte so eine Vorstellung, wie Özcan Kosa mich an so einem Seil über dem Bett von Beatrix von Storch runterlässt. Weißt du, während sie schläft, und dann mache ich ihr ein Häufchen auf die Stirn. Einfach nur so ein kleines braunes Häufchen. Und weißt du, wie beim Maulwurf, aber in so einer Langley-Situation. Er hängt oben in diesem Lüftungsschacht. Genau. Ich seile mich komplett nackt über Beatrix von Storch ab und setze ihr dann, ja komm, dann ziehe ich ihr einmal so die Wurst über die Stirn, und dann lege ich ihr eine Wurst auf die Stirn. Dann zieht er mich wieder hoch, komplett nackt. Das würde ich mir eher angucken als Mission Impossible 2. 2 zum Beispiel.
Ja, Mission Impossible ist auch so eine Serie, also eine Serie von Filmen, wo man sagt so, boah, der erste war richtig gut, aber danach hätten sie auch einfach mal aufhören können.
Ja, das stimmt in der Rückbestattung, in der Rückbetrachtung noch nicht mal so richtig, weil selbst der erste war nicht richtig gut. Also wenn man den heute nochmal guckt, der ist sicherlich der beste, aber er gibt in vielen Szenen überhaupt keinen Sinn. Also John Voight, der ja den Verräter spielt, seinen väterlichen Vater im ersten Teil, der Verrat macht keinen Sinn. Ich habe mal eine Filmanalyse davon gelesen, da hat jemand sich wirklich hingesetzt und jede Minute des Films analysiert, das mache ich sehr gerne sowas, und musste feststellen, der Plan des Bösewichts ergibt überhaupt keinen Sinn, bringt ihm auch nichts und schadet eigentlich nur allen. Ist aber egal, der erste Teil ist zumindest noch mit so schönen Schauwerten, also, nee, der erste Teil hält sich die Balance zwischen der Film ist ganz okay und es gibt halt Sachen, die es damals in dieser Art und Weise, in dieser Inszenierung noch nicht gab, dieses durch den Tunnel mit dem Helikopter, das war alles noch ganz geil. Und dann weiß ich noch, dass ich 3 Jahre später an der Ostsee 1999 meinen Vater überredet habe, mit unserem Freund Dieter ins Raucherkino in Grömitz an der Ostsee zu gehen, wo man noch Tischchen hatte und sich ein Bier an den Tisch bringen lassen konnte.
Sowas.
Und dann saß ich dort mit 15 und habe mir Mission Impossible 2 angeguckt, mit unglaublichen Vorschusslorbeeren, der größte Actionfilm aller Zeiten. Und dann saß ich dort mit Dieter, der Kettenraucher ist und so, den du ja auch kennengelernt hast bei meiner, du weißt, der, ne, der Matrose, unser Dieter.
Ja, 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 ja.
Bei unserer Hochzeit, der eine sehr laute Stimme hat, sehr, sehr laut und sehr laut redet, auch sehr norddeutschen Dialekt, und der einfach den kompletten Film kommentiert hat. Ist das der Tom Cruise? Ach, ja, der hat aber trainiert, ne? Ja, wie, das mit dem Motorrad, das funktioniert nicht, aber in Norddeutsch, ne? Und ich saß da nur, ich dachte, ich sterbe gleich, die Leute nehmen uns alle, Was für ein Kinotyp bist du, Reini?
Ich bin ein sich ins Kino setzen, sich vor dem Film was zu essen und was zu trinken mitnehmen und dann im Film die Fresse halten.
Ich bin genau der gleiche Typ im Kino, Reini. Ich wusste das ja, ich habe es ja jetzt rhetorisch gefragt, weil ich war ja schon mal mit dir im Kino und es gibt ein paar Regeln im Kino, wenn man mit mir ins Kino geht. Gelabert wird nicht. Selbst wenn auf dem Handy aufflammt, unser Haus brennt, komm sofort, dann geht man schweigend.
Das kann gar nicht passieren, weil das Handy ist im Flugmodus und in der Tasche und da bleibt es auch. Und nach dem Film kann man aufs Handy gucken, ob das Haus brennt. Und nach dem Film kann man sich auch über den Film unterhalten oder über irgendwas anderes, aber nicht während des Films. Gleiches gilt eigentlich schon fast für die Werbung vorher. Weil auch die Werbung gehört zum Kinoerlebnis dazu und da hat man die Fresse zu halten.
Ach, Reini, weißt du, wenn du nur weniger behaart wärst und größere Brüste hättest, ich würde sofort mit dir schlafen.
Ja,
weißt du, wer gerade anruft? Die Zuschauer haben es sich ja gewünscht, dass er wieder anruft. Und da ist er, mein Papa, warte mal. So, hallo Papa. Warte jetzt, ich muss ihn lautstellen. So, warte, du bist nicht zu hören, Papa.
Bierendorfer und Technik.
Ist wieder dein Telefon jetzt, ist wieder kaputt.
Jetzt,
ich rufe zurück.
Jetzt merkt ihr, was für ein Schmerz das ist, mit dem Bielendorfer jede Woche einen Podcast aufzunehmen.
Halt die Schnauze. Du kannst froh sein, dass wir hier so einen virilen Rentner haben, der sich freut, Teil dieses Podcasts zu sein.
Ich rede gar nicht über den, ich rede über dich.
Ach so. So, da schellt es jetzt. Ich rufe zurück.
Da
hallo, Papa.
Ja, kannst du jetzt hören?
Jetzt kann ich hören, ich bin gerade im Podcast mit dem Reinhard Remford, diesem hässlichen Kastrat, du weißt schon.
Ach so, ja, alles klar. Okay, ne, dann grüß ihn schön.
Wir reden gerade darüber, wie man sich im Kino zu verhalten hat, Papa.
Aha, im Kino, ja. Leider geschlossen.
Ja, aber wenn das Kino offen wäre, was macht man dann? Dann macht man sein Handy an oder macht man das Handy aus?
Aus macht man's und isst auch kein Popcorn, das stört die anderen.
So ist es. Möchtest du noch einen Gruß an die Podcast-Community abgeben?
Selbstverständlich. Ein Gruß von mir an alle und bleibt gesund.
Ach, Papa, das ist schön. Ein Segen von Papa Bielendorfer. Ich melde mich nachher, ne?
Ja, tschüss.
Tschüss. Siehst du, Reini, jetzt können wir das Thema eigentlich direkt beenden, weil mein Vater hat mal wieder alles dazu gesagt, was es zu sagen gab.
Aber kein Popcorn?
Kein Popcorn, Reinhard, natürlich kein.
Nein. Popcorn, okay. Also Popcorn auf jeden Fall. Nachos weiß ich nicht so genau, da hat Hennes Benner mal was sehr Schlaues zugesagt. Man muss dabei eigentlich an erwärmtes Erbrochenes denken, wenn man in diesen Käse dippt, ne? Seine Nachos. Das trifft es ganz gut.
Habe ich doch mal Popcorn erzählt, dass ich meinen Papa überredet habe, als Kind in Warner Brothers Movie Park, nee, Movie, World. Warner Brothers Warner Movie Brothers Cinema, nein, World, es gab auch ein Warner, es gab früher in Gelsenkirchen ein Kino, das heißt heute anders, das heißt jetzt Movie Center Shit, was weiß ich, früher hieß es das Warner Brothers Movie irgendwas, Cinema, Warner Brothers Cinema, scheiß drauf, am Sportparadies, jeder, der aus Gelsenkirchen kommt, kennt dieses verfickte Kino, eigentlich ein Drecksloch, voll mit Assis und Vollpasselacken, ist aber egal, da bin ich mit meinem Vater immer hingefahren, weil das Apollo-Kino, mit dem ich meine Kindheit verbinde, war zu dem Zeitpunkt zu einem Sexshop umgebaut worden, nämlich dem Delphi-Palast. Heute ist es eine H&M-Filiale. Immer noch ärgerlicher, weißt du? Vorher konnte man sich wenigstens ordentlich einen Buttplug kaufen, jetzt kriegt man nur noch irgendwie Söckchen und so eine Scheiße.
Also es wird immer schlimmer und vor allem die Klientel wird immer assiger, ne?
Das stimmt, es wird immer assiger. Jetzt auch nur noch so Tussis da, wenigstens im Delphi-Palast, da waren noch bodenständige Perverse im Trenchcoats, mit denen man sich...
Bodenständige Perverse ist auch schön.
Ich war ja in meinem Leben noch nie im Sexshop rein. Ernsthaft noch nie.
Nicht?
Was soll ich denn da?
Ja, mal zum Spaß durchgehen.
Nein, ach, ehrlich gesagt, meine Frau und ich, wir sind so langweilig, uns interessiert das. Also allein der Gedanke,
niemand
wie ich
in ihr mit so... Niemand hat davon dass du deine Frau mitnehmen musst.
Was soll, ohne dir, weißt du, du fällst zwischen diesen ganzen schwitzenden alten Männern vielleicht nicht auf, aber ich bin eine prominente Persönlichkeit, verstehst du? Als ich stand gestern hier in der
Graupapiertüte beim Kopf, dann geht das.
Ich hatte gestern einen herrlichen Dialog. Ich stand gestern hier am Klotwigplatz und habe Blumen für meine Frau gekauft, weil da Wochenmarkt war. Und da gab es so schöne, frische Tulpen. Und da habe ich Tulpen gekauft und hinter mir tippt mir eine Oma auf den Rücken und sagt, hallo Herr Bieldorfer, ich bin die Frau Schäfer. Ich sag, hallo Frau Schäfer. Und dann sagt der Blumenhändler, der so kölsch jung ist, was hat er denn? Was ist mit dem? Und dann sagt Frau Schäfer, was ist mit dem? Und dann sagt sie, das ist ein ganz bekannter Mann. Ein ganz bekannter Mann, das ist der Bastian Bieldorfer. Und dann sagt der Typ, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Ich sag, ich kannte sie bisher auch nicht. Und jetzt Tulpen her, es war ganz toll, Reini. Oh. Und dann hat er sich vorgestellt bei mir und wir haben uns dann noch länger aufgetauscht, während Frau Schäfer Fotos mit ihrer wackeligen Handykamera machte. Jedenfalls, worauf wollte ich hinaus? Genau, mein Vater hat mir im Kino 1900, ich glaube es war 94, auf meinen Wunsch, 93, auf meinen Wunsch hin im Warner Brothers Movie Cinema World, tralala, einmal diese Nachos mit Käse gekauft und Jalapenos.
War lecker.
Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt in meinem ganzen Leben noch nie Nachos gegessen, noch nie Käsesoße und auch noch nie Jalapenos. Ich bin sehr, sehr bodenständig von der Ernährung aufgewachsen. Und ich saß da und ich glaube, sie haben für die damaligen Zeiten eine unvorstellbare Summe gekostet. 7 Euro, 8 Euro.
Es gab immer nur Brot und Kreidestaub.
Brot auch nur, wenn was übrig war von den Ratten im Flur. Nein, aber das ist kein Scherz. Also das Ernährungsmuster meiner Eltern, meine Mama lebt ja nicht mehr, aber mein Vater ist... Das musst du dir wie den engsten Korridor der Welt vorstellen.
Ja, das ist, also ich kann das nachempfinden, weil das Gewürzregal bei meinen Eltern bestand aus Salz und Pfeffer.
Pfeffer? Sind wir denn hier bei den Arabern?
Ja, nee, ernsthaft, meine Eltern, nee, stimmt gar nicht, da war mehr drauf. Es gab Salz,
Oregano,
Pfeffer,
Oregano.
Paprika, nee, Oregano gab es nicht, mochte meine Mutter nicht, dieses komische Zeug. Das ist auch immer, wenn wir Pizza bestellt haben, immer, bitte ohne Oregano.
Hat sie es denn Oregano genannt oder
ja,
Oregano?
Ja, sie hat es Oregano genannt. auf unserem Gewürzregal stand ohne Scheiß, und das geht wahrscheinlich vielen Familien der 60er und 70er im Ruhrgebiet so, dort stand Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Maggi.
Oh, Maggi, ne?
Meine Oma
Frau
hat auch gerne
ja
mal
kein Maggi,
so einen Esslöffel Maggi gegessen.
Ich auch, ohne Scheiß, bis heute. Ohne Scheiß, wenn ich irgendwann mal wirklich dann, wir waren ja heute schon bei Basti lichtgelähmt im Bett, aber sollte das jemals passieren, dann gib mir einfach nur einen schönen Löffel Maggi im Mund. Ne? Maggi schmeckt dermaßen nach Kindheit. Schreibt uns bitte mal, wenn ihr diese Folge hört, was für euch nach Kindheit schmeckt.
Bastis
Maggi
Kindheit war
schmeckt
also Glutamat.
Ist das Glutamat,
das
Reini?
Im Grunde ist das Glutamat in flüssig.
Geil. Oh. Ich habe auch immer Maggi da, ne? Manchmal nachts schleiche ich mich in die Küche, weißt du, wenn andere dann so, ich weiß nicht, irgendwie den Rock vor reinblasen oder auf dem Balkon nochmal schnell eine West Light rauchen, dann ziehe ich mir locker einen halben Löffel Maggi in den Hals. Oh, Maggi, oh, ich liebe Maggi, Reini. Ja, es gibt auch keinen Scheiß, es gibt nichts. Das ist wirklich das Krasse an Maggi. Es gibt ja Leute, die so Schweine, die fressen, keine Ahnung, Nudeln mit Ketchup oder so oder Marmelade auf dem Brötchen, auf, was gibt's da nochmal, Nutella auf Leberwurst oder so, Leberwurst mit Marmelade oder so eine Scheiße.
Also Käse auf Nutella geht. Aber Maggi
kannst du auf alles machen, alles.
Maggi auf Brot ist echt gar nicht mal so übel.
Ist es denn, wäre es ungesund, ein ganzes Glas Maggi zu trinken?
Das weiß ich nicht. Ich habe gerade mal kurz Wikipedia aufgemacht, um zu gucken, woraus das besteht. Die Würzsoße ist vegan, weil ihre Grundlage Pflanzenproteine sind. Blabla, früher aus Soja und Weizen, Salzsäure denaturiert, Natronlauge, Geschmacksverstärker, Mono, Natriumglutamat und Aromastoffe. Yam.
Ja, ich will jetzt verdammt nochmal die Antwort. Ist es gesund oder nicht?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, sehr schön auch noch unter Trivia. Die Regionen mit dem größten Maggi-Verbrauch in Deutschland sind das Saarland mit etwa einem Liter pro Haushalt im Jahr, etwa doppelt so viel wie der deutsche Durchschnitt und das Ruhrgebiet.
Ja. Davon entfallen allein 80 Liter im Jahr auf unsere beiden Elternteile.
Ja, wahrscheinlich.
Also, aber ich bin wirklich, meine Mama hat nicht gerne gekocht und auch nach eigener Aussage nicht sonderlich gut.
Meine auch nicht.
Und das war sehr eingeschränkt, sowas bei uns zu Hause zu essen gab. Und Maggi war auf jeden Fall immer am Start. Immer.
Was waren denn so die Standardgerichte? Also bei uns gab es irgendwie gefühlt 5 oder 6 Gerichte in Summe.
Bei uns auch. Es gab Gulasch, aber an guten Tagen gab es Gulasch. Das hat dann immer lange gedauert.
Das gab es an Feiertagen bei uns.
Mit Dosenchampignons und so, aber das war wirklich auch. Na klar, Dosenchampignons, zweite Wahl. Erste Wahl essen nur die feinen Leute. Dann Gemüsesuppe, das war eher schlimm, das mochte ich wirklich gar nicht. Mit TK-Gemüse und so einfach,
also
mit, einfach Wasser mit TK-Gemüse und so ein bisschen Fleisch irgendwie reingerührt.
Ja.
Dann gab es Spinat, also Blubspinat mit Kartoffeln und Spiegelei.
Ja, das ist Standard, gab es bei uns auch. Den gab es bei uns auch.
Dann gab es Ravioli mit oben drauf. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ravioli mit oben drüber Spiegelei, was auf jeden Fall eine wirklich stabile Ansage ist. Und wenn du es dann richtig krachen wolltest, dann nochmal Schlagmaggi oben drüber. Ich glaube, wenn man das isst, fallen einem direkt alle Zähne raus. Aber ich würde es heute noch essen. Lass mich mal kurz, einen habe ich noch. Und auch sehr gern genommen, auch das ganze Jahr lang Linsensuppe.
Ja, Linsensuppe
mit Enten.
Linsensuppe war bei uns auch so ein Standardgericht. Graupensuppe gab es manchmal.
Das gab es nie. Graupen gab es bei uns nicht.
Ja, doch, bei uns selten. Aber Linsensuppe gab es relativ
ist
häufig.
Ist Graupen süß oder salzig?
Nee, eher salzig. Also, ja. Es gab bei uns jeden Sonntag das exakte gleiche Gericht. Und zwar gab es Sonntag immer ein Stück Fleisch. Also meine Eltern haben relativ selten, zumindest in meiner Erinnerung, relativ selten Fleisch gegessen. Und zwar immer am Wochenende. Und da gab es jeden Sonntag ein Stück Fleisch mit Bratensoße, Kartoffeln, dazu irgendeinen Salat, also so irgendein Kopfsalat oder so.
Aber auch nicht so Salat, wie im Restaurant ist, sondern
bei uns gab es
auch immer nur den Kopfsalat und dann oben
mit Zitrone,
drüber
Wasser, Salz und Pfeffer. So in etwa.
Scheiße, Reini, Alter, sind wir irgendwie im gleichen Haus?
Nein, in der gleichen
ist so
Region.
Ja, aber guck, denk mal nach, Reini, das Krasse ist ja, dass wir, als wir Kinder waren, warte mal, jetzt, ich habe schon wieder hier, so, jetzt bist du wieder da, ich hatte wieder eine Störung, als wir Kinder waren, guck doch mal, als wir aufgewachsen sind, so,
ja.
Wir hatten ja eigentlich einen anderen soziokulturellen Hintergrund. Ich kam ja schon ein bisschen mehr in Anführungszeichen aus so einem mittelständischen Bildungshaushalt.
Deine Eltern waren Lehrer und da sagst du mittelständischer Bildungshaushalt? Das nennt man Realitätsverzerrung.
Du kleiner Ficker, was möchtest du denn sonst?
Du kommst aus dem Akademikerhaushalt.
Das habe ich doch gerade gesagt, mittelständischer Bildungshaushalt.
Okay.
Ja, und du kommst eher aus einem Arbeiterhaushalt.
Ja, kann man so sagen.
Und trotzdem haben wir beide das Gleiche gegessen. Ne?
Ja, ich glaube, das war so ein Ding der Zeit. Also das war ja auch so in den 60er, 70er Jahren, als unsere Eltern so in unserem Alter, sagen wir mal, waren oder ein bisschen jünger, ich glaube, so Fertigsoßen und so, was man heute eher so naserümpfend nimmt, ne, also so Maggi-Fertigsoßen oder Knorr oder so, wo man so sagt, so, bah, so ein Fertigpulver, war zu der Zeit was Tolles, weil es plötzlich die moderne Küche und schnell und so ging. Also das hatte ein anderes Ansehen.
Ja, also ja, aber trotzdem gab es ja auch in unserer Jugend, also ich hatte durchaus Freunde, deren Eltern krasse Köche waren und da krasses Bambule drum gemacht haben. Ich habe ja auch schon mal von meinem Freund Philipp erzählt, das war jetzt ein bisschen später, war ich so 18, 19, dessen Familie hat ein eigenes Kochbuch geschrieben.
Ja, okay. Ne? Aber, also ich hatte mich, als ich ein bisschen älter war, mit meiner Mutter darüber auch mal unterhalten, warum es bei uns eigentlich immer die gleichen Sachen zu essen gab. Ne? Ein Standardgericht waren auch immer Nudeln mit Tomatensoße und die Nudeln, die an dem Tag dann irgendwie übergeblieben sind, die dann am nächsten Tag mit einem Ei in die Pfanne gehauen sind.
Oh
etwa,
ja,
ne?
Das Ei, ja, natürlich, zwei Rührei drauf.
Ja, genau.
Und wenn du richtig krachen lassen wolltest, noch ein paar Käseflocken und Zwiebeln, aber auch nur an besonderen Tagen.
Ja, das, ich habe mich mit meiner Mutter mal drüber unterhalten und die hat mir dann tatsächlich gesagt, so, dass sie zumindest als ich in jungen Jahren war, sich nicht getraut hat, groß was anderes zu kochen, weil das Geld halt knapp war. Ne? Was ist denn, wenn das nichts wird und das niemand mag und man kann das Essen ja dann nicht wegtun und so, weil es ist halt nicht genug Kohle da, um mal Sachen auszuprobieren.
Erstaunlich, bei uns war es sicherlich ein anderer Grund, so, weil das Geld war da und das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Das war, glaube ich, wirklich, meine Mom hat Ernährung einfach, also meine Mutter war nie eine gute Esserin, überhaupt nicht. Die hat meistens gekocht und hat dann selber gar nicht gegessen.
Ja, denk mal drüber nach.
Meinem Vater kannst du alles hinstellen, außer es ist exotisch. Also alles, was ich aus diesem Formkreis der Hausmannskost, da gibt es bei ihm auch keine Empfindungsvariation. Also er kann einen guten Kartoffelsalat nicht von einem schlechten Kartoffelsalat oder eine gute Linsensuppe von einer schlechten. Wenn es Linsensuppe ist, ist es Linsensuppe. Und ob die Mettenden jetzt 3 Monate, weiß ich nicht, unter dem Küchenofen gelegen haben, das ist ihm eigentlich egal. Also mein Vater würde auch Styropor fressen, wenn das nach irgendwas schmecken würde. Wirklich, das klingt schlimm. Also jetzt, wo mein Papa alleine ist, so, ne, da kümmere ich mich ja öfter drum, dass er ordentlich isst und so. Und ich weiß noch, als wir dann kurze Zeit, nachdem meine Mama nicht mehr da war, dann sich so um Sachen gekümmert haben und ich mache den Kühlschrank auf, da war ungelogen, ich mache den Kühlschrank auf und da war so ein Liter Pott Joghurt drin, so Billo-Joghurt vom Pennymarkt, so ein Eimer mit Stracciatella-Geschmack und darunter 4 Pakete Weintrauben. Und ich gucke ihn an, ich sage mal, machst du eine Kur oder was? Was ist das für eine Ernährung? Und er sagt, ich mag das. Und ich sage, ja, du magst das. Aber erstens scheißt du wahrscheinlich Briketts, wenn du das gegessen hast oder nie wieder.
Ja, aber
und zweitens ist das auch nicht gesund. Also das ist einfach nicht 4 Packen Weintrauben und Stracciatella-Joghurt und sonst exakt gar nichts.
Das ist einfach nicht gesund. Das klingt so ein bisschen nach dem 14-jährigen Ich, das alleine gelassen wird und plötzlich 20 Tüten McDonald's auf dem Tisch liegen hat mit Cheeseburgern und Big Macs.
Ich habe mir damals, als ich mein erstes Geld hatte, oder was heißt erstes Geld, aber so mit 12, 13, bin ich mal in den Supermarkt gegangen mit meiner Freundin Katrin, oder war noch jünger, 10. Da haben wir irgendwie 5 Mark, glaube ich, gehabt und wollten kochen. Und mit 5 Mark kannst du halt nicht so viel kochen. Und dann haben wir so fertig eingeschweißte Mini-Fertigpizza, die nicht gekühlt werden musste.
Ja.
Kennst du das?
Ja,
hast du das mal gesehen? So wie so ein Pfannkuchen sah die aus und die schmeckte wirklich, also ohne Scheiß, die schmeckte wie Scheiße. Und dann dazu haben wir uns diesen Pudding gekauft, diesen Vanillepudding, den man auch nicht kühlen musste, zum Stürzen in dieser Plastikpackung.
Ja, oh, der ist fies, weil der besteht, das ist ein Pudding, der besteht im Grunde nur aus Haut. Das ist so.
Ja, der besteht, boah. Und dann mit innen drin noch so Himbeercreme, ja, die dann so drüber floss. Allein was da drin sein muss, dass ein Milchprodukt ungekühlt monatelang im Regal steht. Und dann haben wir diesen ganzen Dreck gefressen. Das war ganz, ganz schlimm. Aber als Kind ist der relativ egal. Also, ne, relativ
ja,
gleich.
Ja, als Kind, also je nachdem, wie du von deinen Eltern ernährungstechnisch erzogen wirst, und das haben meine Eltern auch nicht gut gemacht, sonst wäre ich nicht so ein fettes Schwein geworden. Je nachdem, wie du erzogen wirst, denkst du nicht über das nach, was du isst. Ne, sondern
ja, bei uns gab es diese Esskultur halt auch nicht. Ne? Ja. Also es gab dieses Essen als Genuss zum Beispiel. Das, was ich erst viele Jahre später kennengelernt habe. Das soll jetzt gar kein Vorwurf an meine Eltern sein. Aber meine Eltern waren liebevolle und nette Eltern, tolle Eltern. Aber dieses so, dass man isst über das eigentliche Sattwerden hinaus. sondern einfach, wenn man Bock hat, irgendwie ein geiles, genussvolles Drei-Gänge-Essen zu essen, das war bei uns echt unvorstellbar. Und meine Frau zum Beispiel ist mit ihren Eltern, auch wenn die aus einem eher auch mittelständischen Haushalt kommt, die haben immer ganz viel Wert auf Essen gehen gelegt. Und als ich mit meiner Frau dann zusammen war, war es die erste Partnerschaft, in der ich 3-4 Mal die Woche essen gegangen
Wahnsinn.
Bin. Oder 2-3 Mal die Woche.
Das war auch teuer, ne? Also so 3-mal die Woche essen gehen? Oder?
Total. Ja, geht. Also jetzt kommt ja darauf an, wie du essen gehst. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, bei einem ordentlichen Thai kannst du auch für 25 Euro satt werden. So, ne? Und der okay ist. Aber was man aber dazu sagen muss schon, ist, dass überhaupt dieses, wenn ich einkaufe, kochen gehe und einkaufe, dann wird es halt auch immer teuer. Immer. Es wird einfach nur irre teuer.
Ja, ich, weiß ich nicht. Also so richtig fein essen gehen, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Also da fühle ich mich auch eher unwohl bei. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ich verstehe, gut essen gehen ist, also kann man gerne mal machen. Haben meine Eltern nie gemacht, glaube ich. Also zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Da war es was Besonderes, wenn man irgendwie 50. Geburtstag zum Griechen gegangen ist. Also so, ne, zum...
War bei mir auch in meiner Kindheit, ich dachte, man kann nur essen gehen, wenn jemand Geburtstag hat oder Beerdigung ist.
Ja, genau. Das, sonst gab's das nicht. Also war eine andere Zeit.
Ach, Reini, wir haben am Anfang über die Gremlins gesprochen. Wollen wir uns einmal an diesen Film gemeinsam erinnern?
Das können wir gerne tun.
Weil der so wahnsinnig schön und der war so, den kann man auch heute noch gucken. Weil ist ja alles, ist ja nichts animiert, also eigentlich
stimmt,
okay alles gealtert.
Puppen, ne?
Alles Puppen, dann ordentlich gewalttätig in der ungeschnittenen Variante. Ich glaube, es gab für den deutschen Markt so eine geschnittene Variante vom ersten Teil, wo so Szenen wie die Mutter schiebt den Gremlin Kopf über in den Mixer und so, zumindest kurz.
Stimmt.
Das ist eine der ersten. Und ich weiß noch, dass ich als Kind irre Angst davor hatte. Also, dass ich das unglaublich gruselig fand, weil da sind ja diese kryptischen Regeln mit dem zu spät essen und so, die ja eigentlich inhaltlich, also wenn man älter wird, wird einem klar, die machen inhaltlich überhaupt keinen Sinn.
Nein, die,
weil
die sind,
irgendwo
die sind
ist immer nach 12 Uhr.
Ja, genau, die sind halt kompletter Quatsch, ne? Was macht denn der Gremlin, der irgendwie gerade im Flugzeug ist oder so? Zeitzone. So, hier ist ihr Essen. Oh, fuck. Wir sind schon über die Datumsgrenze. Kacke.
Kacke. Ja, also die Regeln machen überhaupt keinen Sinn, aber der Film war einfach so schön liebevoll gemacht und der ist einer der ganz wenigen Filme, die dieses Genre des Christmas Horror, also der ist ja auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite düster, gruselig und ein bisschen Horror, aber auch ein bisschen zum Lachen, fällt mir eigentlich kaum ein Film ein, der das in dieser Art und Weise nochmal hingekriegt hat. Der zweite dagegen ist nicht gut gealtert und eher scheiße.
Nee, der zweite ist auch, also der erste ist ganz witzig, der zweite ist schon sehr klamaukig, ne, mit diesem Gebäude und dem Vampir, der da sich als Reporter noch versucht und dem Elektro-Gremlin, der da durch die Leitungen
geht. Der Vampir-Gremlin,
so.
Ne? Der Vampir-Gremlin. Da gab es ja dann so verschiedene Varianten von Gremlins.
Und, ja, genau. Der zweite war kacke, aber der erste war, also nein, kacke nicht, den kann man sich auch noch ganz gut angucken, aber den muss man in seinem, im Kontext sehen.
Im Kontext seiner Zeit. Ja. 30 Jahre jetzt alt mittlerweile.
Ernsthaft? Ja, krass, 1990.
1990 war der erste, zweite, glaube ich, oder 89 und der erste war 84.
Ich habe mit meiner Frau vor ein paar Tagen angefangen, Weihnachtsfilme zu gucken und wir haben angefangen mit Die Hard. Und
auch geil, dass da immer, ey, ohne Scheiß, also ich verstehe diesen Irrglauben unserer Kultur, dass Die Hard ein Weihnachtsfilm ist, aber es ist doch...
Das ist ein Weihnachtsfilm.
Ja.
Der wurde halt lustigerweise immer an Weihnachten gezeigt und mittlerweile ist es ein Weihnachtsfilm.
Der wurde nicht an Weihnachten gezeigt. Ja, also klar, er wurde an Weihnachten gezeigt, aber das muss man halt auch sagen, er findet an Weihnachten statt,
ja,
deswegen
ja, okay.
Ist sein Weihnachtsfilm.
Aber der könnte auch an jedem anderen Tag im Jahr stattfinden. Also dem Hochhaus ist es egal, ob da jetzt gerade.
Dem Hochhaus ist es egal.
Ja, ob da jetzt gerade Weihnachten ist oder nicht. Also, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, oh krass, sieht Bruce Willis jung aus. Ne? Also, ich meine, der Film ist ja von 88. Ja, 88.
Ja.
Und wir haben uns den Film angeguckt und der, also da sind so viele Sachen drin, ne? So wie, wo du denkst so, ah, würde es Handys geben oder hätte es zu der Zeit schon Smartphones gegeben, würde es den Film nicht geben. Ne?
Das gilt aber für 90% aller Filme, ne?
Ja,
also das ist.
Die haben riesige Telefone, wo sie Antennen rausziehen, die sie sich ans Ohr halten. Der ergibt auch nicht viel Sinn, aber ist trotzdem nett anzusehen.
Hallo.
Und viel langsamer erzählt.
Langsamer erzählt, also Die Hard gilt ja gemeinhin bei vielen Filmumfragen zwischen Filmkritikern als der beste Actionfilm aller Zeiten.
Okay.
Das muss man nicht unterschreiben, aber er ist sicherlich der kompletteste aller Actionfilme, ist zumindest im Rückblick betrachtet, weil auf der einen Seite ist er nun mal, er hat das geile Setting in dem Hochhaus, er hat Bruce Willis, der eine absolute Entdeckung zu der damaligen Zeit war, der hatte vorher eigentlich nur romantische Rollen, also sowas wie, ich glaube Blind Date hieß der mit Kim Basinger, er hatte eine Rolle als Ermittler, fällt mir gar nicht mehr ein, wie hieß der nochmal, der Dings, das Model und der Schnüffler oder so ein Scheiß, und dann kam auf einmal Bruce Willis und wurde ja zum Actionstar der 80er und 90er
das
Jahre.
Das Model und der Schnüffler hieß er.
Habe ich gesagt, das Model und der Schnüffler war aber eine Serie, das war kein Film.
Ja, stimmt, das war eine Serie.
Du siehst, ja. Und dann, und er hat natürlich mit Alan Rickman, einfach mit Hans Gruber, einen so unfassbar geilen Bösewicht. Viele Filme haben geile Bösewichte, aber Hans Gruber ist einfach so ein kluger, smarter Bösewicht, der auch einfach so gut gespielt ist. Also Alan Rickman war ja einfach unvergleichlich gut darin, Bösewichte zu spielen. Und es in diesem Film kommt halt so viel zusammen. Ne? Dieser Turbokapitalismus der 80er Jahre, Nakatomi Plaza, dass den Bösen letztlich wirklich nur um die Erpressung von Geld geht. Die haben keine Ägide, die haben keine Ansprüche an irgendwelche moralischen Standards. Es gibt wahnsinnig viele tolle filmanalytische Sachen über Die Hard bei YouTube und die kann man sich wirklich mal reinziehen. Und der hat halt einfach die Actionkultur so geprägt mit Yippie-Ki-Yay, Motherfucker, Schweinebacke.
Da frage ich mich auch, also das wäre auch was man heute nicht mehr übersetzen oder nicht mehr ändern würde, oder? Man würde
Motherfucker sagen.
Würde man Motherfucker lassen, ne? Und nicht Schweinebacke.
Man würde auf jeden Fall nicht Mutterficker sagen.
Ja,
also
Yippie-Ki-Yo,
Mutterficker. Nee.
Ich muss sagen,
bei
Hans Gruber habe ich die ganze Zeit Severus Snape gesehen. Das hat mir den Film ein bisschen komisch. Man kann die ganze Zeit blöde Harry Potter-Witze machen. Aber,
ich muss ehrlich zugeben, ich mag die Harry Potter-Filme nicht und ich habe ja zu Severus Snape überhaupt keine Verbindung. Dementsprechend wird Alan Rickman für mich auch immer, ist mir scheißegal, er wird auch immer Hans Gruber bleiben. Er wird der Sheriff von Nottingham bleiben. Das ist so ein grandioser Schauspieler gewesen, der so sehr fehlt, weil er so still und stumm verschwunden ist. Der ist ja sehr plötzlich und sehr überraschend für die Öffentlichkeit gestorben an Krebs. Ja. Und eine der schönen, man muss sich Die Hard eigentlich im Original anschauen, weil da so viele schöne Sachen drin sind, die man im englischen Original nur erkennt. Zum Beispiel, dass Hans Gruber ja Deutscher sein soll. Das sollen ja deutsche Terroristen sein.
Ja, die sind ja aber, also die Terroristen sind generell ein bisschen hart, oder? Also.
Naja, also das Geile ist halt, dass keiner der gecasteten Terroristen wirklich Deutscher war. Also selbst dieser Blonde, den er da erwürgt, es gibt ja diese eine Szene, wo er den erwürgt und dann das Maschinen, selbst der ist kein Deutscher, der ist glaube ich Holländer oder Schwede und spricht auch ein fürchterliches Deutsch. Und Hans Gruber sagt in einer Szene, shoot the windows, also nee, er sagt es sogar auf Deutsch, aber er sagt, schieß dem Fenster, schieß dem Fenster. Das ist die Szene, wo Bruce Willis durch die Scherben läuft und dann nachher keine Schuhe mehr trägt. Oder beziehungsweise, wo er die Schuhe auszieht und dann durch die Scherben läuft und seine Füße bluten. Und da sagt Alan Rickman mehrmals, schieß dem Fenster.
Ja.
Das hätten sie etwas besser machen können.
Ja, das stimmt. Aber man hat wahrscheinlich damals, wenn du schon sagst, ne, also Bruce Willis war damals auch noch ein unbekannter Schauspieler und so, hätte man mit dem Erfolg dieses Films wahrscheinlich auch nicht gerechnet, oder?
Niemals. Also, Die Hard hat alles weggeblasen. Das war damals ein unglaublicher Erfolg. Ich glaube, der hat 200-300 Millionen für die 80er Jahre unglaubliche Summen eingespielt. Aber der ist halt auch in seiner Gesamtheit als Actionfilm, das haben sie ja bis Die Hard 3, auch Die Hard 2 und Die Hard 3 sind ja richtig, richtig gute Filme.
Die Hard 2 haben wir letztens noch geguckt, wobei, ja, richtig gute Filme, stimmt schon. Ja, doch, es ist Popcorn, Kino, gute Unterhaltung. Das stimmt. Also, am also dass Bruce Willis da am Flughafen plötzlich rein zufällig Terroristen sieht, ist schon so, ja, ne, und dann da alles richtig macht, was alle anderen Sicherheitsbehörden falsch machen. Ja.
Ja gut, aber darauf basiert jeder Actionfilm der Welt, ne? Also, dass die Sicherheitsbehörden alles falsch machen und die eine Schnüffelnase, der eine kluge Actionstar jetzt eigentlich weiß, wie es zu lösen ist, das ist seit Der weiße Hai. Oder bei jedem anderen Film so, weißt du, also da ist ja auch Chief Brody der Einzige, der erkennt, dass der weiße Hai jetzt eine echte Bedrohung ist. So.
Ich habe gerade in der Wikipedia unter Verschiedenes zu Die Hard eine Sache, weißt du, also wie Die Hard entstanden ist, warum? Also das Drehbuch und alles?
Oh, scheiße, ich hab's gelesen, vergessen, Reini.
Es ist hart. Ursprünglich wollte der Regisseur McTiernan die Fortsetzung zu, kommt's? Zu welchem John Film McTiernan? Soll das eigentlich die Fortsetzung sein?
Ich habe keine Ahnung.
Das Phantomkommando.
Stimmt.
Das sollte
stimmt,
die Fortsetzung von Das Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger sein, aber Schwarzenegger hat die Rolle abgelehnt. Und deshalb ist daraus irgendwann dann Stirb langsam geworden.
Krass.
Krass, oder? Aber das Phantom, hast du das Phantomkommando gesehen?
Ja, aber nur einmal sehr betrunken. Also daran erinnere ich mich wirklich nur sehr wenig. Ja,
Phantomkommando ist auch richtig, also den kann man sich auch nur mit einer gut, also mit irgendwie, weiß nicht, was zu kiffen oder zu trinken dabei geben. Das Phantomkommando ist, glaube ich, der erste Film mit Arnie gewesen.
Nein, oder? Der erste Film war Herkules in New York, 1976 oder 78.
Okay, der wievielte war das denn dann? Weil der ist auch unglaublich schlecht.
Nein. Hallo, was? Get to the chopper.
Phantomkommando ist richtig mies.
Hallo, er hat einen Raketenwerfer mit 4 Ausgängen. Hör bitte auf, diesen Film zu beleidigen. Das ist wie die City-Cobra, das muss man positiv sehen.
Immer ohne Scheiß, also ganz ehrlich, das Phantomkommando hat die schlimmsten Filmfehler, die ich je gesehen habe.
Ja, das sind wirklich krasse Filmfehler, das stimmt so, allerdings.
Verfolgungsjagd mit dem Auto, das links und rechts überall gegendeppert, du siehst, wie das kaputt geht und so und in der nächsten Szene steigen sie aus dem Auto aus und es ist komplett ganz.
Ja gut, die haben da, aber das macht den Charme dieser Filme aus, Rainer, das macht den Charme dieser Filme aus, das ist nun mal so. Ach. Aber ich weiß, was du meinst, du hast völlig recht, da sind wirklich fette Fehler drin.
Ja.
Allerdings bei, lass mich nachdenken hier, Bei Stipp langsam gibt es auch Anschlussfehler, aber die sind relativ klein und der Film ist super gealtert. Den kann man auch 32 Jahre später immer noch gucken. Ja, du hast stimmt, recht, es gibt natürlich Sachen gucken. Wie Internet fehlt, Handys fehlen. Wie soll man sagen, vieles war damals ja auch leichter zu erzählen als, wobei ich muss mal eine kurze Empfehlung geben, bei Netflix gibt es im Moment oder schon längere Zeit den Film Searching, haben wir da schon drüber gesprochen?
Searching? Nee, sagt mir nichts.
Searching, der alleine stattfindet auf einem Bildschirm. Also du siehst den Bildschirm Webcam einer Familie. Ja,
doch,
ja.
Den kenne ich sogar. Warte mal.
Ich fand den echt ziemlich gut. Also ich fand den total in Ordnung.
Das ist nicht die Webcam, sondern du siehst den Desktop die ganze Zeit, oder?
Genau, du siehst den Desktop, aber auch die Webcam. Ne?
Genau. Also du siehst, wie irgendwie, also es geht grob darum, dass irgendwie ein Teenager vermisst wird und der Vater ihren Laptop benutzt, um da zu um sie halt zu finden und zu gucken, was sie zuletzt gemacht hat und so, ne? War das nicht so grob?
Genau. Und ich fand das sehr gut.
Ich fand den sehr gut gemacht, weil es mal so eine komplett andere Art war, eine Geschichte zu erzählen. Das war, wie der Film nachher ausgeht und das Ende und so, kann man denken, was man will. Aber mal eine Idee eines neuen Filmkonzepts fand ich super. Also den fand ich auch großartig. Den habe ich mit meiner Frau vor einem Jahr oder so gesehen.
An mich hat er gut unterhalten, auf jeden Fall.
Ja.
Und bei Netflix könnt ihr euch den umsonst angucken. Auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Reini, jetzt müssen wir aber nochmal zum eigentlich, wie nennt man das, den Elefant im Raum nennen.
Ich
habe ja den Elefant im Wohnzimmer stehen jetzt. Ja, ich bin gut unterhalten im Moment, Reini. Mir geht's richtig gut. Und weißt du warum?
Ja, bitte erzähl's mir.
Tja, weil ich es mir gerade gönne, weil hier steht die PlayStation 5 in meinem Wohnzimmer. Und das ist schon ein kleines Biest. Also ich meine, es ist größer als mein Leben. Es ist größer als meine Frau. Meine Frau hat gedacht, hier wird ein Pax-Kleiderschrank geliefert.
Ich habe übrigens gestern einen Pax-Kleiderschrank aufgebaut. Aber egal.
Wir überlegen übrigens noch einen zu kaufen. Also könntest du theoretisch vielleicht nochmal kommen und noch einen aufbauen?
Ja klar, kann ich gerne mal. Jetzt habe ich Übung. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt geht es schneller. PlayStation 5. Ich hörte schon, die ist relativ groß und leise.
Sie ist sehr groß und sehr leise. Das also wirklich.
Hast du die mit Laufwerk?
Fast unhörbar. Ja, natürlich, Alter. Hallo, du weißt doch, ich bin Sammler.
Ja, stimmt, ich frage
doch. Und weißt du was? Also ich habe Demon's Souls gespielt. Das ist schon geil. Demon's Souls war eine meiner besten Spielerinnerungen meines Lebens, weil das habe ich mir damals, als völlig unbekannt war, beim Importhändler in Osnabrück für 30 Euro geschossen. Keiner wusste, was das für ein Spiel ist. 2009 oder 10 oder so und habe zu Hause gesessen. Die Grafik war relativ rontig, aber ich habe schon nach einer halben Stunde gemerkt, okay, dieses Spiel ist besonders, weil das hat einen Ansatz, den kein anderes Spiel in den letzten 10 Jahren hatte, weil das fickt dich und zwar nicht mit der Hand, sondern mit dem ganzen Arm. Also du stirbst und dann musst du wieder die Souls-Reihe,
besonders Demon's Souls. Da werden die Dämonen ausgetrieben.
Genau, da werden die Dämonen rausgetrieben und genau, bei der Oberschwester, bei der Obernonne. Und das Spiel fordert so viel von dir, das hat mir schon richtig, richtig gut gefallen.
Es gibt im Wesentlichen zwei Launch-Titel aktuell erst, oder?
Es gibt, es gibt ein paar Launch-Titel. Es gibt Spider-Man,
Demon's Souls.
Es gibt ein paar Launch-Titel, aber man muss Demon's Souls holen, wenn man die Konsole holt. Und was ich auch seit gestern darauf habe, ist Cyberpunk 2077. Und ich muss ja sagen, ich Nerdy, ich habe es nicht nur auf der PlayStation, ich habe es auch auf dem PC, um es vergleichen zu können. Und auf dem PC läuft es auch schon sehr gut, wobei mein PC ja jetzt auch schon 2,5 Jahre alt ist und das nicht mehr so ganz powert, aber die was PlayStation 5.
Was hast du denn für eine Grafikkarte?
Eine RTX 2070. Ah. Und Cyberpunk muss man einfach mal sagen. Kauft es euch nicht, wenn ihr eine PS4 normal habt, weil dann müsst ihr es gar nicht erst einlegen, weil es sieht wirklich fürchterlich aus und spielt sich fürchterlich. Es hat auch noch einige Ecken und Kanten und einige Bugs, aber es ist schon eine ganz neue Liga von Rollenspiel. Also du sitzt da wirklich mit offenem Mund und denkst so, krass.
Hast du schon angefangen?
Ja. Ich habe gestern schon 4 Stunden, glaube ich, drin versenkt und es ist wirklich super. Also
ich wollte mal gucken, ob ich dieses Wochenende dazu komme. Ich habe es mir tatsächlich auch gekauft und ich werde es auf dem PC spielen, weil ich keine PlayStation 5 habe und weil ich glaube, dass mein PC potenter ist dafür gerade.
Potenter als deine nicht vorhandene PlayStation.
Ja, richtig. Und nein, auch potenter als, also ich habe halt die Wahl, ne? Entweder PlayStation 4 oder auf meinem Rechner. Und
ja, aber du hast ja eine Pro, oder?
Ich habe eine 2080 Super.
Nein, eine Pro PlayStation Pro hast
nein,
du doch,
nein, ich habe eine normale PlayStation und in meinem Rechner ist dafür eine RTX 2080 Super.
Okay, du musst auf jeden Fall, ja, das, ach so, das war die, die du an Sonka vorbeigeschmuggelt hast, ne? Also, das muss man wirklich sagen, das Ding fordert alles, aber es ist schon extrem beeindruckend. Also, ja, um es einmal ganz kurz für die zu erklären, die keine Ahnung haben, was es ist ein, ja, zusammengefasst, es ist ein Rollenspiel der Witcher-Entwickler, 8 oder 9 Jahre in der Entwicklung gewesen.
Project Red.
Project Red, CD Projekt Red und der Scale dieses Spiels, also die Größe ist einfach extrem beeindruckend. Du hast halt das Gefühl, das erste Mal dich in einer komplett nicht nur horizontalen, sondern auch vertikalen Welt zu bewegen. Also diese ganzen Hochhäuser, du kannst alles bereisen. Klar, nicht jedes der Hochhäuser hat jedes Zimmer simuliert, aber es ist einfach in einem, also in den ersten 3 Stunden bist du in so vielen Räumen, in so vielen Umgebungen mit so unfassbar viel Details, dass du dir einfach gar nicht ausmalen kannst, was für ein unfassbarer Aufwand das gewesen sein muss, diese Welt zu erschaffen.
Aber pure Größe alleine macht's ja nicht gut.
Nee, es ist auch gar nicht, es ist kleiner als The Witcher, aber der Detailreichtum und die Art der Erzählung, also was du erlebst in dem Spiel, das ist schon Weltklasse.
Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, weil ich mag das Cyberpunk, also so das Setting, finde ich, also so die Science-Fiction-Setting, finde ich sehr geil, mag ich sehr. Und ich bin auf die Story sehr gespannt, weil ich bin bei The Witcher mit dem Setting nie warm geworden. Das hat mich nie so mitgenommen.
Das Setting hat mich auch nicht gekickt bei The Witcher. Also ich habe es trotzdem sehr gern gespielt, aber ich bin überhaupt nicht dieser Mittelalter-Gothic-Typ, sondern ich stehe total auf so William Gibson-Cyberpunk-Zeug. Also ich stehe total auf so kurz Zukunft, also sagen wir mal, die näher liegende Zukunft, die wir beide vielleicht noch als uralte Männer erleben werden, vielleicht. Und bei Cyberpunk, da ist das genau in dieser Necromancer-Welt so, ne? Es ist wirklich, die Menschen sind kybernetisch verändert, du bist im Jahr 2077, es gab Unruhen und Kriege, die die Welt verändert haben, du befindest dich in Night City, eine Riesenstadt, so ein bisschen wie Los Santos bei GTA, fährst da durch, führst Aufträge aus und es ist einfach unfassbar gut gemacht. Also ja, es sind Bugs drin, manchmal läuft ein Charakter einfach so durch die Wand und ich konnte auch ein, zwei Quests bisher musste ich neu starten, weil dann auf einmal der Quest-Auftraggeber einfach da saß und nichts mehr sagte. Aber das muss man bei einem Spiel dieser Größe und dieses Umfangs und dieses Entscheidungsreichtums, weil du startest als einer von drei Hintergrundgeschichten. Entweder du bist Street Kid, also so eine Art Straßenkind von den Straßen von Night City, das irgendwie mit Drogen und Kriminalität aufgewachsen ist. Du entweder oder du startest als Nomade. Das heißt, du bist um Night City herumliegenden Wüstenland aufgewachsen und bist in so einer Art Clan-Struktur gewesen, hast dich jetzt von denen losgesagt und gehst nach Night City, oder du bist ein, weiß ich gar nicht mehr, wie es hieß, Konzerner. Das ist der einzige, den ich noch nicht angespielt habe. Da bist du so eine Art BWL-Student mit Waffe. Und ich habe Nomade und Dings gespielt, jeweils die ersten drei Stunden, weil ich einfach mal gucken wollte, wie so unterscheidet sich das. Und besonders die erste Stunde ist halt komplett unterschiedlich. Auch komplett anderes Setting, komplett andere Erzählungen und einfach auf einem Weltklasse-Niveau inszeniert, dass du da sitzt und einfach mit offenem Mund sagst, so, wie haben die das überhaupt hingekriegt? So, und das ist so, so toll gemacht.
Was hat
also
dir
eine fette
gefallen?
Empfehlung. Ich mag Street Kid noch lieber. Nomade ist okay. Das ist so ein bisschen für die Leute, die bei GTA Trevor mochten. Weißt du, du fährst halt so ein bisschen durch die Wüste und kommst dann, schmuggelst dann was in die Stadt und kommst dann erst in die Stadt rein. Aber ich mag dieses Street Kid, dass du irgendwie so ein abgewichster Typ bist, der irgendwie schon ganz viele Deals gemacht hat und jetzt halt einen neuen Freund kennenlernst. Ich bin noch nicht mal da, wo auf einmal dann Johnny Silverhand, gespielt von Keanu Reeves, kommt. Und noch nicht mal das habe ich erreicht.
Keine Spoiler.
Ja gut, der ist bei jedem, überall drauf.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, ich komme in den nächsten Tagen ein bisschen dazu, da mal ein paar Stunden rein zu versenken. Wäre mal wieder schön, ein großes, gutes Singleplayer-Game zu haben. Also am Rechner.
Da kannst du davon ausgehen, dass das definitiv ist. Also ja. Normale, das war was bei The Witcher mir zu viel war, weil allein die Hauptstory mit 60, 70 Stunden, das war mir einfach zu lang. Also da war ich dann irgendwann ein bisschen raus und bei Cyberpunk hast du theoretisch 150 Stunden, aber davon sind nur 30 Stunden Hauptstory und du kannst es relativ gut auch so durchspielen, glaube ich. Ich bin gespannt, ich werde weiter darüber berichten. Ist sicherlich ein Spiel, dem man seinen Entwicklungsaufwand auch ansieht. Und,
die Grafik sieht einfach
toll.
Auch geil aus. Also das ist auch so ein Ding, wo ich mich auch tierisch drüber freue, mal wieder ein schönes Spiel zu spielen. Ja.
Was ich kurz erzählen wollte, genau. Ich habe Street Kid und Nomade gespielt und die vereinen sich in einer Mission. Irgendwann trifft es sich ja dann, dass du eine Mission spielst und da musst du so eine Frau aus einem Gebäude befreien und kommst in dieses Gebäude rein und ich habe durch Zufall eher, nicht mit wirklicher Absicht, aber völlig unterschiedliche Verläufe dieser Mission erlebt. Einmal habe ich alle in dem Gebäude halt per Stealth ausgeschaltet und dann bin ich aber beim zweiten Anlauf als Street Kid bin ich in eine Schießerei geraten und da fand ich schon so krass, was für Details in diesem Spiel sind, weil da ist halt ein Gegner, den hatte ich vorher einfach durch einen Takedown von hinten erwürgt oder in so eine Truhe geworfen und bei der anderen Variante, wo ich in die Schießerei geraten bin, da schießt er sich in einem Raum ein, ballert die komplette Wand weg, also wirklich mit Partikeleffekten, wo du einfach nur sabberst, wo du sagst, so, wie krass ist das denn? Der schießt mit der Waffe durch die Wand und die Wand zerbröckelt und fällt einfach so vorne über und du kriechst durch so einen Lüftungsschacht und er schießt ihn von der Seite. Und das war mir vorher komplett entgangen. Diese gesamte Sequenz hätte ich nie gesehen, wenn ich einfach diesen anderen Weg nicht gegangen wäre.
Ja, das habe ich auch in Tests und Ähnlichem mitbekommen und gelesen, dass es häufig, wie es für ein Rollenspiel natürlich normal ist, ne, dass die Story einen anderen Verlauf nimmt oder Charaktere anders reagieren, dass dir das aber hier nicht so auf die Nase gebunden wird, dass es da noch fünf andere Möglichkeiten gibt, ne, wie diese Sequenz ablaufen könnte, sondern dass es eher sowas ist, was du durch Zufall entdeckst oder dass wenn du, oder manche Sachen mit gesundem Menschenverstand, wenn man das so sagen möchte, dass, weiß nicht, ich hatte heute noch ein Video von GameStar gesehen, von einem Test, so, wenn du in einen Club einbrichst und dich mit dem Clubbesitzer irgendwann später mal gutstellen willst, ist es vielleicht gut, wenn du auf dem Weg zu seinem Büro seine ganzen Wachen nicht umbringst. ne? Sondern
genau, also ja, klingt doof, aber ja, genau solche Sachen sind da halt drin und das ist bei vielen anderen Spielen, die so Entscheidungswege offen lassen, oft nicht. Also zum Beispiel Deus Ex, beim letzten hatte ich das Gefühl, okay, ich sehe da links ist der Lüftungsschacht, also ich kann durch diesen Lüftungsschacht kriechen, ah, da rechts ist der Türsteher, den kann ich jetzt umhauen oder ich kann übers Dach gehen. So die drei Möglichkeiten habe ich, okay, was mache ich jetzt davon? Und bei diesem Spiel hast du wirklich das Gefühl, dass das sehr viel größer gedacht ist und dass du sehr viel, also keine Ahnung, vielleicht löst sich das auch irgendwann Wohlgefallen auf und die späteren Missionen sind nicht so strukturiert oder so unstrukturiert, aber bisher finde ich sicherlich das beeindruckendste Spiel, was ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. So. Und bin mal gespannt. Ich werde mich heute noch mal ein bisschen durchfräsen.
Und du kannst ja endlich mal einen Charakter mit einem großen Penis bauen, ne?
Alter, endlich können wir dich bauen, Rainer. Ja. Wirklich. Man kann einen Schwanz so groß, also allein, dass du den Charakter am Anfang, das ist ja schon der größte Witz, du kannst dich theoretisch stundenlang im Charaktereditor versenken und du siehst den Charakter ungelogen gefühlt, glaube ich, wurde berichtet im Spiel vielleicht 10 Minuten. Das ist natürlich völlig absurd, weil das ist alles so Ego-Perspektive, du siehst nur das Auto von außen, aber du kannst dir theoretisch den Schwanz auf eine Größe bringen, dass er vorne aus der Hose rausguckt, was ein Clipping-Fehler so ein Glitch, ne? Ist, aber sehr lustig aussieht. Ja. Wie bei dir, Reini, der Penis ist so groß, dass man ihn die ganze Zeit sehen kann.
Ja, das, ne, eigentlich habe ich irgendwann mal ein Bein verloren, aber das fällt nicht auf, weil da ist jetzt halt, ne, da steckt was anderes im Schuh. Ich habe in den letzten Tagen ein kurzes Thema, das ich noch anschneiden möchte, angefangen, Ready Player 2 zu lesen. Die Fortsetzung von Ready Player One. Und bis jetzt ist es ganz nett. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn es durch ist. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen und das Buch scheint sehr polarisierend zu sein. Entweder finden die Leute es toll oder richtig, richtig kacke.
Ja, aber es ist ja immer das Gleiche.
Ja, ach, es gibt ja auch so Sachen, die so mittelmäßig davon kommen, aber bei dem Buch habe ich bis jetzt entweder 5 Sterne oder 1 Stern als Bewertung gesehen.
Okay.
Mal gucken.
Das ist wirklich relativ polarisierend.
Apropos Buch, dein Buch ist in der Bestsellerliste gelandet, habe ich gesehen, ne?
Platz 15, ja. Respekt. Das ist nicht so hoch wie meine bisherigen. Ja, das ist schon, das
aber
ist
die,
okay.
Die bisher waren auch Taschenbücher, oder? Oder sind die
richtig,
auch als
deswegen ist einfach die, also jetzt gegen Obama und so ankommen, ist halt einfach nochmal sehr, sehr viel schwieriger.
Ja, da sind die Auflagen und vor allem der Preis ist ja auch ein anderer, ne? Also Leute überlegen mehr, ob sie ein Buch für, also ein Taschenbuch für 9 €, das ist manchmal so ein No-Brainer, die Leute halt mitnehmen, wenn sie irgendwie gerade, weiß ich nicht, eine lange Zugfahrt vor sich haben, aber so ein gebundenes Buch ist ja immer nochmal eine Nummer teurer und ich glaube, da ist die Kaufentscheidung auch schwieriger.
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, sind die Verkäufe anders und es ist schwieriger, nach vorne zu kommen, weil der Markt da auch einfach noch größer ist.
Ja.
Aber ich kann mich da echt nicht beschweren. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bedanke mich ausdrücklich bei jedem von euch, der das Buch gekauft hat. Das ist total geil. Besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit so. Und das hat jetzt gar nicht so viel mit meinem Einkommen oder sowas zu tun, aber ich habe... Okay, ich erkläre es euch. Ich habe für dieses Buch sehr kämpfen müssen, weil es gab doch schon auch seitens des Verlags und so große Bedenken, ob man ein Buch mit dieser Thematik im Herbst dieses Jahres rausbringen kann. Und ich habe gesagt, ich möchte diese Geschichte erzählen, ich möchte erzählen, was mir da während Corona passiert ist, ich möchte das mit meiner Mutter auch erzählen, ich möchte aber einfach, ich hatte eine Idee für dieses Buch und ich habe wirklich mit dem Verlagschef persönlich zusammengesessen, der dagegen war, das Buch so stark auf Corona zu lagern. Ich habe gesagt, ich verspreche Ihnen, dieses Buch wird ein Erfolg, ich verspreche, es wird gut werden. Und ich habe ehrlich gesagt, fernab von jeder Kohle, das ist mir scheißegal, habe ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gedacht habe, es läuft doch nicht so gut, wie ich erhofft hatte.
Ja, aber von
und jetzt
Platz 15 ist doch super.
Ja, im Vorweihnachtsgeschäft. Ne? Man darf nicht vergessen, das bedeutet einfach, dass in jedem Buchladen in Deutschland steht gerade die große Pause im Regal. Und das ist einfach total
ist
schön.
Cool. Also das ist ja auch, so Bestsellerlisten ist ja auch so ein selbstverstärkender Effekt manchmal. Ne? Also
total. Allein, dass es jetzt da steht, führt halt einfach dazu, dass viel mehr Leute es sehen und viel mehr Leute es kaufen.
Ja.
Und ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen. Ich wollte gegenüber dem Verlag, wenn ich schon so der durchbreche, weil ich hatte wirklich mit dem Chef vom Verlag keinen Streit darüber, aber schon ein sehr deutliches Gespräch, wo ich gesagt habe, ich verspreche Ihnen, dass es ein Erfolg wird. Und er hat gesagt, hören Sie zu, machen Sie genau Ihre, und das fand ich sehr cool von ihm, machen Sie genau Ihre Idee, machen Sie genau das, was Sie wollen, weil wenn Sie das nicht tun, werden Sie am Ende unglücklich sein. Und es ist mir lieber, sie sind am Ende mit dem Buch komplett zufrieden und sagen, selbst wenn es dann vielleicht in irgendeiner Richtung nicht so geworden ist, wie sie es sich vorher gewünscht haben, aber dann müssen sie uns in Anführungszeichen nicht den Vorwurf machen, dass das Buch in Anführungszeichen kein Erfolg ist, weil wir nicht ihre Idee unterstützt haben. Das fand ich vom Verlagschef ziemlich geil Und deswegen freut es mich umso mehr, dass das Buch jetzt doch zum Erfolg wird.
Sehr schön.
Nein, zwei Sachen muss ich noch sagen. Ja, erstens, mir hat eine junge Dame, die bei unserer Live-Show war, letztens geschrieben, ich habe ihr noch nicht geantwortet, die war bei unserer Live-Show im Sommer und hat uns riesige Geschenkepakete mitgebracht. Vielleicht erinnerst du dich, unter anderem auch Badehandtücher, auf denen wir drauf waren.
Ja, ich erinnere mich. Die waren großartig.
Die waren großartig, das wollte ich nur noch mal sagen, weil sie schrieb mir, ich hätte nie irgendwie geantwortet, hätte nie was dazu gesagt und sie hätte ein bisschen Sorge, sie hätte overpaced damit. Nein, liebe Jasmin, hast du nicht. Wir haben uns beide riesig gefreut. Ja. Das war total nett von dir.
Ja.
So, das hätten wir erledigt. Abseits dessen, jetzt kommt noch Musik und dann verabschieden wir uns.
Ja, Moment, ich muss an dieser Stelle auch noch von unserem guten Freund, dem Loffi.
Oh ja, Loffi-Bärchen.
Einen Podcast empfehlen. Der macht nämlich seit kurzem oder seit nicht ganz so langer Zeit einen neuen Podcast. Der heißt Ich hab dich trotzdem lieb. Und ich war erst sehr skeptisch, mir das anzuhören. Ich habe mir ein paar Folgen angehört und kann man doch sehr gut hören. Gefällt mir sehr gut. Und zwar der Podcast Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P.
Ey, da lasse ich keinen Lacher zu. Oli P. wird ja immer so ein bisschen auch belächelt aufgrund seiner Soap-Vergangenheit und Flugzeug im Bauch.
Ja, das ist
Oli P. ist einer der nettesten Menschen, die ich in meinem Leben je getroffen habe.
Ja, ich habe es im Podcast gehört und dachte mir auch die ganze Zeit, also ne, während ich das gehört habe, so, boah, das klingt echt nett. Der klingt echt nett und so vernünftig. Ja, weil ich hatte bei Oli P. hatte ich als erstes so einen Gedanken, so, weißt du, das waren halt die 90er, ne? Da war ich halt so, weiß nicht, da war ich halt so 18 oder so. So und Ende der 90er und der war halt, ne, Oli P. war für mich direkt im, also ich hatte direkt Flugzeuge im Bauch im Kopf.
Das
hat sich halt so in mein kollektives 90er-Jahre-Gedächtnis gebrannt.
Ja, nicht nur in deins.
Ja, ich
also ich meine, Oli P. war, glaube ich, auf 7 Bravo-Ausgaben in Folge drauf, war unglaublich erfolgreich in den 90er-Jahren, war dann plötzlich auch noch als Musiker erfolgreich.
Und wir haben ihn alle gehasst, weil die Mädchen ihn alle mochten.
Alle wollten ihn bumsen, uns wollte niemand bumsen, dafür haben wir ihn auf jeden Fall alle gehasst. Wahrscheinlich hat er auch einfach viel gebumst. Er hat früh geheiratet, das weiß ich. Hat sich dann getrennt und ist jetzt ja auch schon wieder verheiratet, oder ist schon länger jetzt auch wieder mit einer Frau zusammen, wohnt hier direkt in meiner Ecke um die Ecke.
Ah, echt?
Hatte lange Zeit hier einen Laden für Hundezubehör, Stöckchens hieß der, glaube ich, oder heißt der, ich glaube, es gibt ihn auch noch. Und ich habe ihn vor ein paar Jahren mal kennengelernt, habe auch direkt gedacht, mein Gott, was ist der Olli einfach für ein unglaublich anständiger, netter, witziger und sehr wichtig, selbstironischer Typ. Weil, weißt du, wenn du sowas gemacht hast wie der und so eine Karriere gemacht hast und dann läuft es eine Zeit lang mal nicht so gut, läuft wieder besser und so, dann gibt es ja verschiedene Varianten, wie du wirst. Du wirst verbittert oder du wirst ein Arschloch oder du wirst arrogant, weil du so groß erfolgreich warst. Und der ist nichts davon. Der ist ein total herzlicher, lustiger, netter Kerl. Ich kann über Oli P. wirklich nur das Beste berichten.
Ja. Und der Podcast, ich hab dich trotzdem lieb, ist echt gut. Also ist echt witzig. Ja.
Und über Andreas Loff können wir eigentlich auch nur sagen. Ist ein lustiger Perverser, ein bodenständiger Perverser. Ne?
Ja,
und,
der mit seinem Bus unterwegs ist. Ich frage mich ja, ob das so ich frage mich ja, ob das so amerikanische Vorbilder hat. Ben Bass.
mein Gott, es gibt auch den Bumsbus, hat mir mal jemand erzählt.
Stimmt, ja,
nicht, dass ich das hier gesehen habe. Bumsbus, ich bin unterwegs und du bist so geil. Ich habe das einmal gesehen. Ist das unangenehm, Reinhard? Ohne Scheiß. Unfassbar unangenehm. Einfach diese Typen. Vorne sitzt so ein Glonschi drin, weißt du, so ein Oberglonschi, so ein Typ mit so einem Fusselbart und so einer traurigen Sonnenbrille, weißt du, der nie mitbumsen darf, der immer nur den Bus steuert und dann immer so komische Kommentare nach hinten gibt, während hinten so wirklich recht unwürdige Sexszenen gedreht werden, bei denen der Mann immer gebückt sein muss, weil der Bus nicht hoch genug ist. Und der sagt dann immer hinten so, ja, komm, gib ihr richtig, ja, geil.
Ich weiß nicht, wer produziert den Bumsbus?
Keine Ahnung, ich weiß nur, dass unser gemeinsamer Freund Conny Dax dort auch schon gefickt hat.
Aha, ich wollte gerade sagen, wenn der Bumsbus uns mal sponsern will, herzlich willkommen. Willkommen in der Partyzone.
Sofort. Also wir beide, ich bin großer Fan. Habe alle Folgen damals im Warner Brothers Movie Cinema mit meinem Papa zusammen gesehen. Wir beide mit Nachos mit Jalapenos auf dem Schoß uns richtig gut den Bumsbus gegönnt.
Ja. So, aber nochmal kurz zurück zur Ernsthaftigkeit. Den Podcast Ich hab dich trotzdem lieb kann man sich wirklich gut anhören. Sollte man mal machen. Schönes Ding. So.
Schön, Reini. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Jetzt noch mal.
Darf ich jetzt wieder rausgehen?
Heute Abend musst du noch mal, musst du noch mal Andreas Lochs großen, grobartigen Bestrafer so richtig schön ablutschen, Reini. Ne? Dann da kommst du aus deinem Bus raus. So, jetzt noch Musikempfehlung.
Ja, ich empfehle eine Band, ich weiß gar nicht, ob ich die bestimmt schon mal gehabt, der Klassiker unserer Jugend, die Band Wieso.
Wie, du meinst, Wieso?
Witzo.
Wieso.
Okay. Mit dem Titel ganz klar gegen Nazis.
Also der Titel heißt gegen Nazis oder
nein, ganz klar
gegen
Nazis? Ganz klar gegen Nazis.
Reini, habe ich dir übrigens geschickt, dass wir im Stern Podcast Ranking im Stern
gesehen.
Bin
von
ich auf
Audio
Platz
Now,
zwei
von den guten Menschen von RTL.
Da bin ich, hallo, ich möchte mal darauf hinweisen, dass ich in diesem Podcast-Ranking sogar doppelt vertreten bin. Platz 2 mit Bratwurst und Baklava, Platz 10 mit Alliteration am Arsch. Ich bin mittlerweile sowas wie ein Podcast-Mogul, Reinhard. Weißt du, ich bin sowas wie die Kim Kardashian der Podcast-Welt. Ich habe so ein Netzwerk aufgebaut, an mir kommt man nicht mehr vorbei, Reini.
Du bist die Kim Kardashian der Podcast-Welt, nutzlos.
und zu dicken Arsch.
Und niemand weiß, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist.
Ja, und aber im Gegensatz zu mir, im Gegensatz zu Kim Kardashian, wissen die Leute wenigstens, wie meine Stimme klingt. Ja. Weißt, Kim Kardashian ist so absurd, dass 90% ihre Stimme nur daher kennen, dass sie irgendwann mal von Ray J so richtig genagelt worden ist. Sonst habe ich deren Stimme einfach noch nie gehört.
Ich weiß, dass es die Kardashians und so gibt, aber ich habe kein. Das ist was, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Das ist so wie das Sommerhaus der Stars. Oh Gott, wusstest du, dass es das Sommerhaus der Stars
nein,
der
Reini,
Podcast
nein,
gibt?
Ja, das. Der Podcast?
Ja, sehe ich gerade. Ich bin gerade auf der Seite von Audio Now. Könnte so eine Exklusivproduktion sein, also nicht wirklich ein Podcast, sondern eher sowas, was in so einem abgeschlossenen hier Plattform-Ding ist. Aber es gibt wohl einen Podcast, das Sommerhaus der Stars, der Podcast. Mal ganz ehrlich, was?
Ja, aber wer redet da denn da?
Ja, aber was
also,
weiß ich?
Die Kakerlaken, die sich die Schweine haben anschauen müssen? Oder also wer ist denn der Sprecher da?
Ich gucke auch mal, es hat 10 Folgen, es ist Trailer, Kandidatencheck. Ich glaube, die Kandidaten reden da. Wahrscheinlich ist das sowas zusammengeschnittenes aus dem Kandidaten. Keine Ahnung, das will man nicht, das will man nicht.
Das will man nicht. Hört euch lieber Andreas Loff und Oli P. an. Und jetzt verabschieden
Grüße
wir uns.
Grüße an die beiden.
Küsschen aus Schnüsschen. Grüße an die beiden.
Auch in
Grüße
Köln
an Jasmin
können wir
mit den
mit
tollen
Handschuhen. Trinken gehen.
Ja, gehen wir mal mit dem Bier trinken. Ich glaube, das wird noch mal was. Wir saufen Oli P. unter den Tisch. Das wird nicht so schwer sein. Der kann bestimmt nichts ab. Der kann nichts ab, der Bursche. Das ist offizielle Einladung. Wenn Andreas Loft dann auch noch rumkommt, dann machen wir uns einen schönen Viererabend. Ja. In seinem Bengbass am nächsten Morgen machen wir beide ohne Unterhose am Rheinufer auf. Ist egal. Yay. Ich freue mich über alles, was ich kriegen kann. Reini, ich liebe dich. Mach's gut, mein Freund.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
Ja, da merkt ihr mal wieder, in was für einer unfairen Welt wir leben. Ich wurde wieder vergessen, über mich wurde hinweggeschaut. Danke, Reinhard. Dankeschön.
Nein, ich wollte die Leute nur vor etwas bewahren.
Nee, nicht bewahren. Ich lege nämlich mal jetzt richtige Punk-Veteranen aufs Feld. Social Distortion. Scheiße.
Wie heißt die Band?
Ist mir egal. Die Band von Mike Ness, okay?
Irgendwas mit Distortion.
Scheiße. Okay, der Song I was wrong von So, fick dich. Als Strafe dafür, dass du mich auslachst für meine leichte körperliche Behinderung, was übrigens total gar nicht in Ordnung ist, gibt's jetzt hinten dran am Ende dieser Folge noch Yoko Ono singt Fireworks von Katy Perry in einer Kunst, wo war das? In einer, ich glaube, einer Kunstvernissage in New York. 2,5 Minuten Yoko Ono klingt, als wenn man eine Katze in den Mixer schiebt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Diese Frau hat ganz alleine die Beatles getötet. Ich glaube, John Lennon ist froh, dass er seit 40 Jahren und 3 Tagen tot ist. Wir wünschen euch alle einen schönen Abend. Küsschen aus Schnüsschen.
Tschüss.